Es ist Wahlkampf in Deutschland und ein verdammt kalter Winter in der Ukraine. Das Land steht möglicherweise vor einer militärischen Niederlage, was große Teile der deutschen Politik, wie sie unablässig betonen, verhindern wollen. Darüber geredet wird viel, nur wie konkret wird jetzt gehandelt? Es ist, wie gesagt, Wahlkampf in Deutschland. Deutschland und der Ukraine-Krieg auf dem richtigen Kurs, jetzt in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen bei uns. Meine Gäste heute, alle im Wahlkampfmodus, als da sind Agnieszka Brucker, stellvertretende Vorsitzende der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, und Sie sind Mitglied im Verteidigungsausschuss. Ja. Johann Wadephul ist stellvertretender Vorsitzender der CDU-CSU-Bundestagsfraktion und dort für die Bereiche Auswärtiges, Verteidigung und Sicherheitspolitik zuständig. Nils Schmid ist außenpolitischer Sprecher der SPD im Bundestag. Und Rüdiger Lukassen, Mitglied der AfD-Fraktion und dort verteidigungspolitischer Sprecher. Bevor wir hier loslegen mit der Diskussion, schauen wir uns an und hören einen kurzen Ausschnitt aus dem, was der Bundeskanzler heute im Bundestag bei der Befragung der Bundesregierung, also bei der Befragung des Bundeskanzlers, gesagt hat.
Jetzt geht es nämlich um einen Grundsatz, den wir in dieser Situation immer beachten und auch verteidigen müssen, nämlich der Grundsatz, dass nicht über die Köpfe der Ukraine hinweg Entscheidungen getroffen werden, dass nicht Telefongespräche und Abmachungen von anderen dazu führen, wie es jetzt dort weitergehen soll, sondern dass die Ukraine selbst sich das überlegen kann im Gespräch mit den besten Freunden und Verbündeten. Genau das habe ich gemacht.
Womit der Bundeskanzler auf den Besuch in Kiew ja anspielt, ja, dass sich die Ukraine sich das alles in Ruhe überlegen kann im Gespräch mit den besten Freunden. Konzepte soll man mit der Ukraine entwickeln, sagt Scholz noch, wie der Krieg doch irgendwann enden kann. Das ist ein bisschen was anderes im Zungenschlag, als zu sagen, wir unterstützen die Ukraine auch in dem Kampf gegen Russland, zumindest die Russen aus dem Land zu werfen, aus den besetzten Gebieten. Frau Brucker, ist da schon irgendwie Druck aus Deutschland im Spiel gegen Zelensky?
Ich glaube gar nicht, dass das so ein großer Gegensatz ist, weil natürlich kann dieser Krieg nur enden am Ende des Tages diplomatisch. Aber was wir jetzt aktuell sehen, ist ja, dass Wladimir Putin über die letzten 1000 Tage jedes Verhandlungsangebot, auch die nicht westliche Art, sei es jetzt Südafrika gewesen, sei es Indien gewesen, immer nur eigentlich mit einer Sache beantwortet hat, nämlich noch mehr Bomben zu schicken und das nächste Tabu in diesem Krieg zu brechen. Also an einem Verhandlungstisch kann man erst landen, wenn das aufhört. Und bisher ist es Wladimir Putin, der das nicht will. Und deshalb haben wir nur zwei Optionen. Entweder die Ukraine so zu unterstützen, dass sie nicht verliert und aufgeben muss, und dann wird es auch keine echte Diplomatie, keine echte Verhandlung geben, oder sie eben nicht zu unterstützen, und das endet dann im Sieg von Wladimir Putin, und das hat massive Folgen, nicht nur für die Menschen in der Ukraine, sondern auch für unsere Sicherheit.
Herr Lukas, Ihre Partei war ja diejenige, die schon länger Friedensverhandlungen oder Waffenstillstandsverhandlungen mit Russland fordert, auch mehr Engagement vom Westen. Jetzt hat Olaf Scholz ja mit Putin telefoniert. Am nächsten Tag, sozusagen als Antwort auf das Telefonat, gab es eine Mittelstreckenrakete namens Oreshnik mitten ins Zentrum von Dnipro, einer ukrainischen Stadt, womit ja Putin eigentlich signalisiert hat, ihr könnt euch eure diplomatischen Bemühungen sonst wohin stecken.
Ja, vielleicht liegt es auch daran, dass noch keine ernsthaften Angebote als Basis für diplomatische Lösung aufgezeigt wurde. Vielleicht muss man tatsächlich erst warten, bis das...
Was meinst du denn mit akzeptable Angebote an Russland?
Diplomatische Lösung gelten natürlich für beide Seiten. Wenn Sie so fragen, dann komme ich auf den Friedensplan der AfD zurück, den wir vor anderthalb Jahren im Deutschen Bundestag eingebracht haben, der genau das beinhaltete, nämlich auf der einen Seite ein Rückzug aus den besetzten Gebieten, betreffend die Russische Föderation. Auf der anderen Seite eben halt aber auch der Ukraine zu sagen, dass sie dafür, wenn man das dann forderte, verhandlungsbereit sein muss. Und genau das verkürzt jetzt, was wir in unseren Friedensplan eingebracht haben, wird jetzt die zukünftige Trump-Administration fordern. Und das ist ja durch den schon designierten Sonderbeauftragten Keith Kellogg auch entsprechend konzipiert worden.
Ja gut, also bisher hat ja Putin vor allen Dingen signalisiert, dass er kein Quadratmeter eroberten Landes zurückgibt, selbst wenn das im AfD-Friedensplan steht. Ja, Herr Wadefuhl, wie kann man denn Selenskyj Verhandlungen mit Putin schmackhaft machen?
Na, ich glaube, er ist schon grundsätzlich dazu bereit. Man muss ihn in der Tat in eine Lage versetzen, dass er, so wie der Kanzler das ja richtig auch gesagt hat heute im Deutschen Bundestag, frei entscheiden kann, also auf Augenhöhe verhandeln kann. Und dazu muss man ihn hinreichend unterstützen. Natürlich braucht es eine Verhandlungslösung, das präferieren wir, dass die Lösung nicht auf dem Schlachtfeld weitergesucht wird. Es sind schon viel zu viele Menschen gestorben, auf beiden Seiten, das muss man mal sagen. Aber es bleibt natürlich dabei, das ist ein völkerrechtswidriger Krieg Russlands, für den es keine Rechtfertigung gibt. Und die Forderungen, die Russland bisher stellt, sind völlig inakzeptabel. Das heißt ja, dass die Hauptstadt Kiew an Russland fallen soll. Man spricht von einem Nazi-Regime, obwohl ein Jude an der Spitze dieses Staates steht. Selenskyj ist Jude. Also das sind absurde Positionen, die Russland weiterhin einnimmt. Und bevor Russland jetzt nicht in der Tat bereit ist zu vernünftigen, rationalen Verhandlungen, müssen wir weiter klar an der Seite der Ukraine stehen. Jeder wünscht sich, dass morgen verhandelt wird, aber die russische Bereitschaft sehe ich zum Zeitpunkt nicht. Und deswegen wünschen wir uns weiter Standfestigkeit in Deutschland, in Europa, an der Seite der Ukraine. Denn die Ukraine verteidigt ihr eigenes Land, verteidigt die Zivilbevölkerung, die misshandelt wird, die ermordet wird, die getötet wird. Aber sie verteidigen natürlich auch das Recht in Europa. Ja. Es darf nicht das Recht überwunden werden, sondern die Stärke des Rechts muss immer wichtiger für uns sein als das Recht des Stärkeren. Und das verteidigen wir dort gemeinsam.
Herr Nils, das ist ja auch das Credo des Bundeskanzlers zu sagen, die Ukraine muss in einer starken Verhandlungsposition sein gegenüber Russland, sonst machen Verhandlungen keinen Sinn. 28 Milliarden Unterstützung von Deutschland sind geflossen, davon allein 10,5 Milliarden militärisches Gerät. Ist denn aus Ihrer Sicht, Herr Schmidt, die Ukraine schon in einer solchen starken Position, um mit Putin jetzt demnächst verhandeln zu können?
Das ist nicht klar, denn offensichtlich glaubt Putin immer noch an einen Sieg auf dem Schlachtfeld. Er will militärisch seine Ziele erreichen. Und solange er diese Überzeugung hat, wird der Krieg weitergehen. Und deshalb ist das Entscheidende, dass wir diese Überzeugung durchbrechen und weiterhin Waffen an die Ukraine liefern, damit sie auch auf militärische Art und Weise ein Stoppsignal gegen die russische Aggression setzen kann. Für uns war immer klar, dass Militärhilfe für die Ukraine und Diplomatie keine Gegensätze sind, sondern parallel laufen müssen. Denn eins ist wiederum auch klar, die Ukraine wird nicht jeden Quadratkilometer des von Russland besetzten Gebietes rein militärisch zurückerobern können, sondern es wird eine Mischung aus militärischem Druck, besser gesagt Gegendruck gegen die russische Aggression sein, zusammen mit Verhandlungen. Allerdings können Verhandlungen erst greifen, wenn Putin zu der Einsicht kommt, dass er militärisch nicht sich durchsetzen wird. Der Punkt ist noch nicht erreicht, aber es ist trotzdem richtig, immer auszuloten, ob dieser Punkt näher rückt und darauf vorbereitet zu sein. Und ganz entscheidend ist, dass wir Europäer als wichtige Partner der Ukraine nicht zulassen, dass über unsere Köpfe hinweg über eine zentrale Angelegenheit europäischer Sicherheit entschieden wird, indem einfach Trump und Putin sich zusammensetzen.
Genau, das könnte ja jetzt passieren.
Und deshalb ist es so wichtig, dass am Tag der Wahl von Trump oder nach der Wahl von Trump die Europäer, Macron, Scholz, aber auch andere deutlich gemacht haben, dass sie weiterhin an der Seite der Ukraine stehen und dass sie den direkten Kontakt zu Putin, zu Selenskyj und natürlich zu Trump suchen, um Einfluss zu nehmen. Denn was nicht passieren darf, ist, dass quasi aus Washington ein Plan vom Himmel fällt und wir dann daneben sitzen. Sondern das Entscheidende ist, dass wir schon bei der Erarbeitung des Plans die europäischen Verbündeten Einfluss nehmen und Selenskyj, und dass wir, wenn dann es zu diplomatischen Bemühungen kommt, dass wir am Tisch sitzen und nicht übergangen werden.
Also Putin hat keine Einsicht, die Ukraine ist sehr schwach. Es klingt jetzt so ein bisschen, dass man vielleicht ganz froh ist, wenn Trump ins Amt kommt, weil bis dahin könnten wir die Füße stillhalten und müssen uns nicht aus dem Fenster hängen, weil wir eh wenig erreichen können. Ist das ein richtiger Eindruck?
Nein, wir können viel erreichen, indem wir weiter Waffen liefern. Und das hat ja der Kanzler auch vor Ort in Kiew deutlich gemacht, dass es weitere Luftabwehrsysteme gibt, weitere Panzerlieferungen gibt, dass wir Munition liefern. Weil wir ganz genau wissen, dass ohne diese Unterstützung es zu keinem befriedigenden Verhandlungsschritt kommen kann. Also wir können sehr viel machen. Wir müssen auch als Europäer auf allen Feldern, ob es um die militärische Unterstützung geht, um die weitere Verschärfung der Sanktionen und das Bekämpfen von Sanktionsumgehung, ob es um die finanzielle und ökonomische Unterstützung der Ukraine, zum Beispiel beim Wiederaufbau der Energieinfrastruktur, da müssen wir auf dem Feld sein. Und wir sind auf dem Feld, unabhängig davon, was Trump vorschlagen wird, ist es unsere Aufgabe als Europäer, diese Unterstützung der Ukraine angedeihen zu lassen.
Aber die schwierige Lage, in der die Ukraine jetzt ist, die hängt auch damit zusammen, dass auch Deutschland zu spät zu wenig geliefert hat. Denken Sie an die endlosen Diskussionen, die wir im Deutschen Bundestag hatten, bis endlich sogenannte schwere Waffen, also Panzer, geliefert wurden. Da musste es erst der Bundestag sein, auch die damalige Ampelkoalition, die den Kanzler davon überzeugt hat. Das hat alles sehr, sehr lange gedauert. Auch heute ist das Thema Aufhebung der Reichweitenbeschränkung, was die USA längst den Ukrainern gewährt haben, Frankreich und England auch den Ukrainern gewährt haben, nicht möglich, weil der Kanzler hier den Ukrainern das verweigert. Das heißt, die schwierige militärische Situation, in der die Ukrainer jetzt sind und diesen Krieg an der unmittelbaren Front so mit Russland werden, verlieren sie nach und nach. Die geht auch darauf zurück, dass wir zu zögerlich waren, dass Deutschland zu zögerlich war. Das ist ein erschreckendes Ergebnis und deswegen ist natürlich jetzt die dramatische Situation diejenige, dass wir, auch wenn Sie das Gegenteil fordern, Kollege Schmidt, schon stark davon abhängig sind, was Trump am Ende macht. Wenn Trump die Hilfe einstellt, dann sind wir ärgerlicherweise, schrecklicherweise in einer Situation, dass die Ukraine weitgehend hilflos dasteht. Das werden wir nicht voll substituieren, das werden wir nicht voll ergänzen können. Und das ist schon ein schwerer Fehler, den ich auch dem Bundeskanzler ankreiden muss.
Herr Lukasen, ich würde gerne noch eine Frage hinterher schicken, was Sie immer jetzt auch noch antworten möchten. Die AfD war ja eigentlich vom Wahlsieg Trumps ziemlich erfreut. Haben Sie da Hoffnungen in diesen Amtsantritt?
Ja, ich nehme vorweg noch mal, was Herr Schmidt gesagt hat. Da habe ich das Gefühl, dieser Krieg sei gerade erst ausgebrochen. Er währt seit 2,5 Jahren. Und jetzt davon zu reden, dass Diplomatie zunächst auch bedeutet, die Ukraine in eine Stärke zu versetzen, um der Russischen Föderation entsprechend Stirn zu bieten. Da muss ich sagen, haben Sie nicht gelernt? Das Gegenteil ist doch seit dem Verlauf dieser 2,5 Jahre der Fall. Und wir merken, dass eben die Ukraine jetzt in ihrem nachhaltigen Kampf echt zurückstecken muss. So, und wenn es natürlich kann Trump, und das wird ja auch von vielen als Heilsbringer, was diese Lösung der diplomatischen Initiativen anbetrifft, gesehen werden. Und was die Initiativen der europäischen Partner anbetrifft, ja, die können ja schon seit 2,5 Jahren eigentlich vorgenommen werden, um zu einer Lösung zu kommen, so wie Sie es gesagt haben. Ja, und Trump legt einen klaren Plan vor. Er hat eine deutliche Agenda, die da lautet, diesen Krieg zu beenden. Und er macht auch Vorschläge. Und diese Vorschläge, die würde ich so wie Zuckerbrot und Peitsche definieren. Er macht beiden Seiten, wenn man dann das Konzept seines Sonderbeauftragten zugrunde legt, er macht beiden Seiten ein Angebot für die Verhandlungen. Er sagt aber auch gleichzeitig, was er dann machen würde, wenn die eine oder die andere nicht auf dieses Angebot eingehen. Und denke ich, das ist wirklich eine nachhaltige Diplomatie,
man,
von der auch überzeugen
muss,
kann.
Dass das jetzt erstmal eine Vermutung ist, dass es so kommt. Aber Frau Brucker, Trump soll es richten?
Ganz sicher nicht. Also das sind auch sehr abenteuerliche Annahmen und Thesen, die hier getätigt werden. Wenn ich mir anschaue, erstens, was das ganze Umfeld von Donald Trump in den letzten 2 Wochen gesagt hat, dann reicht es von wir liefern nichts mehr bis hin zu wir geben jegliche Reichweitenbeschränkungen auf. Also ich weiß nicht, woher jemand weiß, was Donald Trump genau tun wird. Was sicherlich falsch wäre, ist jetzt einfach abzuwarten und zuzugucken, denn wir können nur mitgestalten, wenn wir jetzt auch noch mal mehr tun, weil die Lage ist militärisch ernst, das ist schon angesprochen worden. geworden. Aber ich will auch einmal ganz klar sagen, ja, diese Argumentation, es sind so viele Waffen geliefert worden und es gibt immer noch keine Verhandlungslösung, die ist in einer gewissen Art und Weise auch ziemlich verlogen. Wenn wir keine Waffen geliefert hätten, ich erinnere noch mal daran, nach ein paar Monaten war Kiew umzingelt und große Gebiete der Ukraine wurden wieder befreit. Hätten wir keine Waffen geliefert, hätte Russland diesen Krieg längst gewonnen. Die Menschen der Ukraine würden leiden, denn auch in den besetzten Gebieten herrscht kein Frieden. Zweitens wäre unsere europäische Friedensordnung massiv beschädigt und unsere Sicherheit in einer ganz anderen Art und Weise bedroht. Die Diplomatie wäre ebenfalls Opfer einer solchen Strategie
Frau
gewesen.
Meine Frage war ja, ob es Trump richten soll. Also bis zum 20. Januar hätten Europa jetzt noch Zeit. Die deutsche Innenpolitik befindet sich im Wahlkampf. Ja. Auf der europäischen Ebene gibt es völlig unterschiedliche Auffassungen. Es gibt Ärger mit Polen wie mit Frankreich. Baltischen Staaten sind auch nicht begeistert von der deutschen Politik.
Das von sind dieser jetzt Bundesregierung, Herr Kehler.
Minus zwei Wochen Weihnachtszeit. Wie soll das funktionieren?
Genau, deshalb machen wir jetzt auch nicht einfach nur Wahlkampf, sondern mit den Kollegen der demokratischen Fraktion bin ich in einem kontinuierlichen Gespräch, sind wir alle in einem Gespräch, wie jetzt beispielsweise die Beschaffungsvorlagen für die Bundeswehr, weitere Unterstützung für die Ukraine organisieren können, weil wir werfen ja jetzt nicht einfach alles hin und warten irgendwie ein paar Monate ab, sondern die Fragen sind zu relevant, es geht um die Sicherheit auf unserem Kontinent, um unsere äußere Sicherheit und da haben alle eine Verantwortung.
Ich würde ganz kurz gerne was richtigstellen, wenn Frau Brucker sagt, dass die Waffenlieferung letztendlich dazu geführt haben, dass die Russische Föderation sich bei dem Plan, Kiew zu umzingeln, zurückgezogen hat. Das war im Februar, März 2022. Da wurden keine Waffen geliefert, da wurden Helme durch die Bundesregierung geliefert. Also wenn Sie sich schon miteinander unterhalten, dann müssen Sie auch entsprechend die Realität sehen. Und die einzelnen Fahrzeuge der Russen wurden in der Kolonne rausgeschossen und daraufhin hat sich zurückgezogen. Das war kein Krieg, wie er jetzt geführt wird in den Oblasten. Vollkommen anders.
Herr Lukasen, Sie haben müssen bloß zur Kenntnis nehmen, legen wir mal das zugrunde, was der General Kellogg gesagt hat.
Der Berater von Trump, zuständig für die Ukraine und Russland. Mhm.
Genau, das hätte ich dazu sagen wollen. Vielen Dank. Der ist ja interviewt worden in amerikanischen Medien. Und der hat gesagt, man wird auf beide Seiten Druck ausüben. Ja. Ob das jetzt der Trump-Plan ist, weiß ich nicht. Der Druck auf die Ukraine heißt, wenn ihr nicht an den Verhandlungstisch, liefern wir euch nichts mehr. Der Druck auf Putin heißt, wenn du nicht an den Verhandlungstisch kommst, dann werden wir die Ukraine noch massiver unterstützen als bisher. Wie ist es denn mit Ihrer Begeisterung für Trump, wenn das zweite Szenario eintritt? Wenn Putin weiterhin nicht an den Verhandlungstisch kommt und die USA noch massiver die Ukraine unterstützen als bisher, dass die Administration Biden getan hat. Sind Sie dann immer noch so begeistert von Trump? Machen Sie das dann mit? Die sind die ganze Zeit dagegen, Waffen zu liefern gegen Russland. Sind Sie dann immer noch von Trump begeistert und unterstützen Sie das dann immer noch?
Es geht doch nicht um die Begeisterung für Trump. Es geht auch nicht darum, ob man...
Unterstützen Sie das dann?
Sie haben eine Frage gestellt,
ja,
okay?
Ja, genau.
Es geht darum, auch nicht darum, ob man den einen mag oder nicht mag. Es geht einfach darum, was die sachlichen politischen Ziele sind. Und da setzt der Trump über den Kellogg ein Zeichen. Und ein Teil haben Sie auch gesagt. Ihre Art der Diplomatie in Ihrer Partei oder Fraktion, die da lautet, wie es einige Kollegen
wie gesagt,
von Ihnen
ich habe
sagen,
eine Frage gestellt.
Wie es einige von Ihnen sagen, Russland muss oder die Russische Föderation muss verlieren lernen. Das ist der vollkommen falsche Ansatz. Da muss man auch sagen, wie es geht. Und diese Waffenlieferung nochmals, seit zweieinhalb Jahren oder fast zweieinhalb Jahren, haben ja nicht zu dem Ergebnis geführt, dass die Ukraine tatsächlich
die Widerstand leisten kann. Blicken Sie doch mal zurück. Trump hat doch angekündigt, oder der General Kellogg hat angekündigt, dass er, wenn Putin nicht an den Verhandlungstisch kommt, dass er dann massiv die Ukraine unterstützen wird. Was wird die AfD dann dazu sagen?
Ja, das ist
doch, wird die AfD dann das unterstützen?
Das ist doch eben das, was ich Ihnen gesagt habe mit der Zuckerbrot- und Peitschenpolitik. Das Ziel ist, den Krieg zu beenden.
Also dann sind Sie für Waffenlieferungen.
Das Ziel ist, den Krieg zu beenden. Und dann geht es ganz einfach darum, wenn Trump das macht und die europäischen Partner sind ja inklusive der deutschen Bundesregierung scheinbar nicht in der Lage, eine Lösung zu finden. Und wenn das die Lösung ist, dann muss er es vertreten. Ob wir dann dafür oder dagegen sind, das wird sehen, das wird zeigen, ob es eben den Weg zu einer Lösung, der fängt ja an Ich denke, das wissen Sie eigentlich. Der fängt an bei einer Feuerpause, führt über Waffenstillstandsverhandlungen und dann tatsächlich zu einem Friedensvertrag. Das ist ein langer Prozess. Das ist ja nichts von heute auf morgen.
Vermute ich mal, dass Sie alle vielleicht nicht mehr Mitglied im Bundestag sind, wenn das zum Ende gekommen ist, Herr Schmidt.
Ist der Weg.
Ja, Schmidt, wenn man die westlichen Interessen ansieht, da sind sich ja zumindest Ihre Fraktion mit CDU und Grünen einigermaßen einig, was die westlichen Interessen im Ukraine-Konflikt und Krieg sind. Wenn man sich, läuft dieser Interessens oder diesen Interessen gerade die Zeit davon, also dass die sozusagen sich durchsetzen, dass der Westen dann nicht als auf der Verliererseite ist?
Nein, zunächst mal geht es darum, dass seit Beginn des Krieges und schon vor Beginn des Krieges der Westen zu einer selten dagewesenen Einigkeit gefunden hat. Sowohl transatlantisch als auch die EU. Scharfe Sanktionspakete, Waffenlieferung, Ausbau der Rüstungsproduktion, Erweiterung der NATO um Finnland und Schweden, massive Modernisierungsbemühungen nicht nur der deutschen Bundeswehr, sondern auch anderer NATO-Streitkräfte, also der Westen, ist in der Lage, mit so einer Herausforderung umzugehen. Und die gute Nachricht für alle unsere europäischen Partner ist, egal wie die Wahlen in Deutschland ausgehen, das Commitment, das Engagement für die Ukraine und ihre Souveränität wird bleiben, weil die vier großen demokratischen, mehr oder weniger großen demokratischen Parteien im Deutschen Bundestag sich da einig sind und weil die Kräfte wie AfD und BSW, die die Ukraine vor den Zug werfen wollen, nicht Teil der Regierung sein werden. Und das ist ein ganz starkes Signal, weil wir in anderen europäischen Ländern da wesentlich mehr Unsicherheit haben. Schauen wir nach Frankreich, die nicht mal einen Haushalt hinbekommen. Die 3 Milliarden militärische Unterstützung aus dem französischen Haushalt für die Ukraine stehen in den Sternen, während wir es schaffen, trotz aus der Ampel über den Haushaltsausschuss weiterhin Waffenlieferungen an die Ukraine zu finanzieren. Also wir haben da echt eine starke Position. Und jetzt geht es darum, in der Kontinuität der Strategie der NATO und auch des Bundeskanzlers beides fortzusetzen. Militärische Unterstützung der Ukraine so lange wie nötig und die mögliche Vorbereitung von diplomatischen Bemühungen. Und das Interessante ist, wenn die Amerikaner stärker einsteigen, wobei völlig unklar ist, in welcher Form, aber das will ich ausdrücklich sagen, wir wissen nicht, was Trump vorhat, aber wenn die Amerikaner weiter an Bord sind und sich für diese Frage interessieren, dann wird es eher dazu führen, dass nicht-westliche Vermittler eine geringere Rolle spielen. Ich wundere mich zum Beispiel über die Passivität von China. Wir haben jetzt 2 Jahre lang darauf gewartet, dass die Chinesen jenseits von Überschriften mal einen Plan vorlegen, wie sie den Krieg beenden wollen. Ich merke aber auch aus den direkten Gesprächen mit chinesischen Offiziellen, dass die sehr passiv sind und eher sich auf sich das zukommen lassen, was wir an Ideen haben, anstatt dass sie selber sich engagieren. Das eröffnet natürlich viele Möglichkeiten für uns im Westen, mit Vorschlägen, mit abgestimmten Vorschlägen reinzugehen, nach Möglichkeit weitere Partner dazuzunehmen. Aber ich bin da gar nicht so pessimistisch gestimmt. Wir werden das nicht bis zum 20. Januar alles lösen. Aber dass wir als Europäer koordiniert auftreten, Einfluss nehmen auf den endgültigen Trump-Plan, wenn er dann mal fertig ist, und dann mit den Amerikanern gemeinsam auf die Ukraine zugehen und die Dinge vorbereiten, das halte ich für eine sehr kluge und ich glaube auch breit getragene Vorgehensweise.
Also vielleicht lassen die Chinesen uns ja auch deswegen zappeln, weil sie sehen, dass wir uns da uneinig sind. Also westliche Solidarität nach dem Überfall auf die Ukraine, ja, aber jetzt hat sich ja doch einiges geändert, eben der Regierungswechsel in den USA. Frankreich und Deutschland sind aus unterschiedlichen Gründen im Moment quasi lahme Enten im politischen Geschäft. Was ist da eigentlich noch an europäischer Stärke übrig geblieben?
Also man hat ja in den Beratungen auch gesehen, trotz der vielen auch innenpolitischen Krisen und Probleme, die viele NATO-Mitgliedstaaten haben, und natürlich muss uns das besorgen, gibt es eben die Handlungsfähigkeit. Die Unterstützung der Ukraine geht weiter. Es gibt diesen 50-Milliarden-Kredit. Es gibt nach wie vor Gespräche über eben Friedenspläne. Ja, auch Präsident Zelensky ist ja damit in der Welt unterwegs gewesen, wie er sich das auch vorstellen könnte. Und deshalb ist es etwas, was trotz eben auch dieser Probleme zeigt, dass es nach wie vor ein großes Commitment gibt. Und ich will auch noch mal einmal betonen, das Problem in der Realität ist ja nicht, dass es keine Ideen gibt. Das Problem ist, dass Putin einfach weiterbombt und jeden Tag eine neue Grenze übertritt. Sie haben die Rakete angesprochen. Und das zweite Problem ist, sollte es jemals Vereinbarungen geben, kommen die nächsten Dilemmata direkt auf uns zu. Präsident Putin hat gelogen, ja, als Olaf Scholz neben ihm stand vor Kriegsausbruch und gesagt hat, die Aufnahme der Ukraine in die NATO steht nicht auf der Tagesordnung. Da hat er nochmal betont, dass niemand vorhat, die Ukraine zu überfallen. Das heißt, wenn man einen Verhandlungsprozess hat, muss man sicherstellen, und das Vertrauen in Wladimir Putin ist absolut dahin, dass niemand diese Vereinbarung bricht. Und da kommen auch ganz schwierige Fragen auf.
Die Frage ist ja, wie man jetzt auch reagiert, während wir hier zusammensitzen. Herr Wadefuhl hat ja die CDU bekannt gegeben, dass Friedrich Merz in den nächsten Tagen nach Kiew aufbrechen wird. Dort wird er sicherlich sagen, zu Zelensky, wäre ich Bundeskanzler, würdet ihr auch die Marschflugkörper Taurus bekommen. Aber möglicherweise, wann immer es eine neue Regierung gibt und wie die dann auch zusammengesetzt ist, das wissen wir ja auch nicht in Deutschland, kommt dieser Einsatz von Taurus zu spät.
Jedenfalls wird das ein Zeichen sein der Solidarität mit der Ukraine. Und in der Tat, da bin ich der Auffassung des Kollegen Schmid und auch der Auffassung der Kollegin Brugger, dass wir als Partei in der demokratischen Mitte hier einen großen Konsens haben und dass das der Kanzlerkandidat der Union, der eine hohe, große Chance hat, der nächste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland zu werden, an dieser Stelle im Wahlkampf unterstreicht, das ist doch ein gutes Zeichen. Jedenfalls finde ich das für uns insgesamt im demokratischen Spektrum richtig. Und im Übrigen wird Friedrich Merz, wie das immer eine Politik der Union gewesen ist, einen europäischen Ansatz verfolgen. Von Konrad Adenauer an über Helmut Kohl und Angela Merkel sind Kanzler der Union immer Kanzler gewesen, die den europäischen Ansatz gefahren haben, die unsere Nachbarn gesehen haben. Und das ist in der Tat bedauerlich in der letzten Zeit. Wir kriegen fast nichts mehr gemeinsam mit Frankreich hin, keine Initiative. Wir haben jetzt kürzlich hier einen Gipfel gesehen, wo der polnische Ministerpräsident schwer gefehlt hat, was ich für einen großen Fehler in dieser geopolitischen Situation halte. Und deswegen wird das zentrale Signal auch der Reise von Friedrich Merz nach Kiew sein, dass wir als Europäer gemeinsam Lösungen suchen werden. Friedrich Merz hat eine Kontaktgruppe der Europäer vorgeschlagen, damit Nils Schmid in der Tat Europäer ein eigener politischer Faktor werden in dem Folgeprozess, den wir jetzt versuchen anzustoßen, damit nicht Trump alles entscheiden kann, sondern damit wir, wie auch andere Konflikte schon gelöst worden sind, eine eigene Gruppe von Außenministern oder vielleicht sogar Premierministern, Bundeskanzlern bilden, die sich darum kümmert, dass dieser Konflikt endlich zum Ende, zum Frieden geführt wird. Also da können wir ein gutes Signal senden und das wird Friedrich Merz auch in Kiew machen.
Also um einen europäischen Ansatz muss sich die AfD ja keine Gedanken machen, denn sie werden ja in Riesa im Januar ein Wahlprogramm verabschieden, dem sie aus der Europäischen Union raus wollen. Welche Rolle sehen Sie denn da? Sie fordern es ja immer wieder ein, Verhandlungen, diplomatische Aktivitäten für Deutschland und für Europa, wenn dann jedes Land sozusagen auf eigene Faust davor geht.
Ja, Sie haben jetzt das erste Mal EU erwähnt. Das hat bisher noch keiner von den anderen Gesprächspartnern getan, sondern es wurde immer über eine europäische Lösung gesprochen. Und es wurde immer über die Lösung gesprochen von bestimmten Partnern in Europa, mit denen zusammen eine Lösung gefunden werden kann. Das unterstützen wir, weil wir die EU für nicht handlungsfähig halten in diesem Gebiet.
Das ist wirklich so einen großen Unterschied. Ja. Ich meine, die gemeinsame Sicherheitspolitik muss ja irgendwo organisiert werden und sie ist in der Europäischen Union.
Ja, aber sie ist nicht handlungsfähig. Sie
ja, wir wollen ja keine europäische Union.
Und deswegen sprechen sie alle richtigerweise von einer europäischen Lösung und nicht von einer EU-Lösung. Und das sehen wir genauso. Sukzessive aus dieser Organisation und Struktur der EU herauszugehen, heißt ja nicht eine europäische Lösung, jetzt in diesem Fall, das geht ja noch viele andere Politikfelder auch, nicht zu wollen. Ganz im Gegenteil. Wir sprechen in dem von Ihnen angesprochenen Wahlprogramm gerade über die strategische Autonomie
in Europa. Eine Wirtschaftsgemeinschaft soll es sein in Zukunft.
Über die strategische Autonomie in Europa. Das ist für uns der springende Punkt. Aber lassen Sie mich vielleicht noch eines sagen, wenn ich zuhöre. Es wird über Symbolpolitik gesprochen, es wird über Vertrauen gesprochen. Das hört sich so an, als wenn die drei Vertreter des demokratischen Spektrums irgendwo im Kaminzimmer sitzen, in der einen Hand eine Zigarre und in der anderen Hand einen Cognac-Schwenker und darüber resümieren, wie es in der Ukraine aussehen könnte. Fakten. Sie sprechen immer über den Taurus als Symbol. Was kann ein Taurus erreichen? Oder warum wird er nicht geliefert? Darüber muss man sich mal unterhalten. Oder über diese ganzen militärischen Häfen. Es wird immer einfach so gesagt, vor allen Dingen von den Grünen, immer militärische Leistungen, Fähigkeiten zu transferieren. Die müssen auch bedient werden können. Und in einer Ukraine, wo gerade das Militär ausblutet, 900.000 Soldaten hat, aber dürfen nicht vergessen, 750.000 wehrfähige ukrainische Männer befinden sich in Europa, in den europäischen Ländern. Also was passiert hier? Lassen Sie uns das doch bitte mal verdeutlichen und nicht immer einfach nur symbolhaft diese Forderung nach mehr militärischem Gerät, von der keiner von Ihnen sagen kann, was tatsächlich die Lösung ist. Denn die Lösung ist ja mit diesen militärischen Mitteln noch nicht gekommen.
Also der Einzige, der hier irgendwie darüber gesprochen hat, ich weiß, was Trump tut und wie das dann geht. Und die AfD hat es ja schon lange gewusst, wir haben Friedensplan aufgeschrieben. Das waren Sie, Herr Lukassen, da kann ich mir den Cognac und die Zigarre gut vorstellen.
Merken Sie sich das.
Ja, und ich würde noch einmal sagen, ja, wenn ich sehe, was die Soldaten und Soldatinnen in der Ukraine leisten in über 1000 Tagen unter diesen Bedingungen, mit diesen vielen unterschiedlichen Waffensystemen, die dafür gesorgt haben, dass ihr Land, ja, und ihre Demokratie verteidigt wird, dann habe ich davor den allerhöchsten Respekt. Und so despektierlich, wie Sie hier darüber gesprochen haben, das kann ich absolut nicht nachvollziehen.
Nö, das bleibt Ihnen auch überlassen, Frau Brücker.
Also ich will mal vielleicht Folgendes festhalten. Ich rauche nicht und trinke nicht und habe einen sehr nüchternen Blick auf die Realität. Und die Realität ist, dass Russland große Rekrutierungsprobleme hat. Nicht umsonst gibt es nordkoreanische Soldaten, die jetzt eingeflogen werden. Aus dem Jemen werden Soldaten eingeflogen. Das zeigt doch an, dass auch dank westlicher Militärhilfe die Ukraine in einem heldenhaften Abwehrkampf mit hohen Opfern unter der ukrainischen Bevölkerung diese Aggression bisher eingegrenzt hat. Und sie haben übrigens, das will ich auch sagen, auch mit Hilfe von westlichen Waffenlieferungen teilweise Gebiete wieder befreien können. Die russischen Streitkräfte waren schon deutlich weiter vorgedrungen. Und jetzt ist doch nur der Punkt der, wie schaffen wir es, als Europäer und Amerikaner zusammenzubleiben, wenn es ernst wird. Wenn also wir in die Situation kommen, dass das zweite Element unserer Doppelstrategie neben der Militärhilfe der Beginn, der mögliche Beginn von Gesprächen, Verhandlungen, wie auch immer, dass wir da sicherstellen, dass nichts über die Köpfe hinweg der Ukraine und der Europäer entschieden wird. Und da bin ich ganz zuversichtlich, dass es schon auf die EU ankommt. Denn der Gegendruck, den wir vor allem auch nicht militärisch erzeugt haben über Wirtschaftssanktionen, das war eine Gemeinschaftsleistung der EU. Ja, und dass wir auch die finanziellen Ressourcen mobilisieren können, über viele Jahre hinweg, militärisch wie nicht militärisch die Ukraine zu unterstützen, hat was mit der Wirtschaftskraft, dank des EU-Binnenmarkts, dank der Entfaltungsmöglichkeiten auch der deutschen Wirtschaft innerhalb der EU zu tun. Und deshalb ist diese europäische Einigung und diese EU ein ganz wichtiges Asset für deutsche Außenpolitik. Das dürfen wir nie aufgeben. Und was die AfD vorhat, ist die Abrissbirne für die deutsche Wirtschaft und für Einflussmöglichkeiten deutscher Außenpolitik. Ohne EU wird deutsche Außenpolitik nicht weit kommen.
Wer hat denn für die Rezession, die wir in Deutschland jetzt haben, gesorgt? Die AfD ist halt keine Regierung.
Ja, zum Glück.
Ja, das ist keine Antwort.
Natürlich.
Wie lösen Sie eigentlich den Widerspruch auf, wenn Sie sagen, die Russische Föderation sei geschwächt, aber Ihr Verteidigungsminister zusammen mit dem Generalinspekteur sagt, in ca. 5 Jahren sei die Russische Föderation in der Lage, Europa, auf jeden Fall Deutschland, anzugreifen? Wie lösen Sie diesen Widerspruch?
Das ist doch kein Widerspruch. Im Moment, im Kriegsgeschehen ist sie geschwächt, weil sie an dem Rande ihrer Rekrutierungsmöglichkeiten, dass sie eine Kriegswirtschaft aufgebaut haben, die auch nach dem Ende der Kriegshandlungen in der Ukraine wahrscheinlich weiter an der Stelle sein wird und aktiv sein wird. Das ist die eigentliche Bedrohung. Und Sie als Sprachrohr Putins negieren die Gefahren für die deutsche Sicherheit, die von dieser aggressiven Politik Russlands ausgeht. Und deshalb kann ich nur davor warnen, das alles zu relativieren und kleinzureden. Wir sollten die aggressive neoimperialistische Politik Russlands ernst nehmen. Und wir sollten bloß nicht der Illusion verfallen, dass nach einem Waffenstillstand in der Ukraine alles wieder Friede, Freude, Eierkuchen wäre. Das ist sicher nicht der Fall.
Herr Schmidt ist ja auch konjunktiv. Jetzt hat ja Ihre neue Parteivorsitzende gesagt, eigentlich in diesen Fragen, was Ukraine-Politik angeht, sind die Bündnisgrünen viel näher bei der Union und nicht so sehr bei ihrem noch Bündnispartner in der Bundesregierung. Fühlen die Grünen da auch, dass zu wenig getan wird, die Situation in der Ukraine zugunsten der Ukraine zu verändern?
Also wir haben ja als Grüne immer wieder klar gemacht, dass wir für mehr Unterstützung sind. Und zwar geht es uns nicht nur um Militär, aber natürlich ging es auch um die Taurus-Debatte. Aber es geht natürlich um die langfristige Unterstützung der Ukraine. Der Kollege Schmidt, und da würde ich absolut zustimmen, hat es ja auch angesprochen, den Wiederaufbau der Energieinfrastruktur, die finanzielle Liquidität der Ukraine, die Versorgung der Menschen, die unter der Gewalt leiden. Ich finde schon, dass es eine sehr große Einigkeit im Deutschen Bundestag in der demokratischen Mitte gibt, bei den drei großen demokratischen Fraktionen und auch bei der FDP. Ich muss sagen, ich mache ja schon sehr lange Politik. Ich bin aus Baden-Württemberg. Ich habe keine Lieblingskoalitionspartner mehr. Ich finde, wir haben alle eine Verantwortung, der wir gerecht werden müssen.
Aber bemerkenswert ist schon der Wandel, den die Grünen in den letzten Jahren vollzogen haben. Unter dem Eindruck dieses Krieges natürlich noch einmal beschleunigt. Und das ist doch eine erfreuliche Sache, dass wir hier einen großen Konsens miteinander haben. Vor einigen wenigen Jahren waren 2% für viele Grüne im Deutschen Bundestag noch nicht vorstellbar. Jetzt haben wir da einen großen Konsens. Und ich finde, das ist doch eine gute Grundlage, weil wir Sicherheit nur durch eigene Stärke bekommen. Dadurch, dass wir in einem starken Bündnis einen guten Pfeiler mit der Bundeswehr haben. Und ich finde, das muss man doch den Menschen sagen. Wir haben Bündnissysteme, mit denen wir positiv, kooperativ zusammenarbeiten. Das ist die Europäische Union und das ist die NATO. Herr Lukassen, das sehen wir, glaube ich, wir anderen hier anders als die AfD das sieht. Wir sind stärker, wenn wir kleine und große Partner haben, die an unserer Seite stehen.
Ich würde gerne noch mal einen anderen Aspekt mit reinbringen. Und da werden wir uns auch der Hilfe des Bundeskanzlers bedienen. Denn der hat heute im Bundestag nämlich noch was anderes gesagt bei der Befragung der Bundesregierung.
Ich bin mit dem Verteidigungsminister, mit der Außenministerin einig, dass wir alles dafür tun müssen, dass dieser Krieg kein Krieg wird zwischen Russland und der NATO. Und deshalb heißt es auch, Bodentruppen kommen für mich in dieser Kriegssituation nicht in Betracht. Ja,
also. Bodentruppen in dieser Kriegssituation, das glaube ich, muss er auf jedes Wort achten. Er bezieht sich da offensichtlich ja auf einen Vorschlag von Emmanuel Macron aus dem Sommer. Möglicherweise ist er aber auch falsch verstanden worden. Ich meine jetzt Bodentruppen nach dieser Kriegssituation. Wenn es zu einem Waffenstillstand kommt, muss es eine Waffenstillstandslinie geben, eine Pufferzone, die möglicherweise siehe Nahe Osten viele Jahrzehnte halten muss. Dazu braucht man Friedenstruppen. Und da gibt es ja auch schon Überlegungen, wer das sein könnte. Frankreich hat sich ja da schon Zustimmung signalisiert, Polen, die baltischen Staaten. Und möglicherweise wird man auch an Deutschland herantreten. Ist das denkbar, dass in den nächsten Monaten oder Jahren, je nachdem wann es zu einem solchen Waffenstillstand kommt, auch Bundeswehrsoldaten, die den dann sehr wackeligen, fragilen Frieden am Dnieper oder wo auch immer sichern?
Das sind die Dilemmata, von denen ich vorhin gesprochen habe. Also nochmal, will ich auch einmal betonen, wir sind sehr, sehr weit von diesem Punkt entfernt. Und da müssen sehr, sehr viele Voraussetzungen erfüllt sein. Und die Realität entwickelt sich gerade in eine andere Richtung. Aber man hat ja auch beim Krieg in der Ostukraine einen ähnlichen Ansatz versucht mit dem Minsk-II-Prozess, wo es dann OSZE-Beobachter und Truppen gab, die aber abziehen mussten, weil sie von Russland bombardiert worden sind. Aber ich saß erst vor ein paar Wochen in einer Live-Radio-Diskussion, wo der Vorsitzende der Linkspartei, Herr van Aken, den Vorschlag gemacht hat, dass man ja Blauhelme in einem solchen Szenario, wie Sie es eben beschrieben haben, das nochmal sehr, sehr weit von der Realität entfernt ist, schicken könnte und dass Deutschland dann natürlich auch ein Teil davon sein sollte. Aber das sind natürlich Fragen, die sich jetzt aktuell gerade gar nicht stellen bei der Realität dieses brutalen Krieges, den wir sehen.
Wie lange wird denn dieser Krieg noch andauern, so wie wir ihn jetzt sehen? Läuft dem Westen da die Zeit davon?
Nein, im Westen läuft nicht die Zeit davon. Er wird sehr schnell handlungsfähig werden müssen, möglichst wieder. Dazu wird eine stabile Bundesregierung einen Beitrag leisten müssen. Aber nochmal, wir brauchen ein Zusammenwirken mit unseren europäischen Partnern. Wenn wir nicht einen starken europäischen Faktor bilden, und das kriegen wir nur innerhalb der Europäischen Union, aber natürlich auch darüber hinaus, zum Beispiel mit dem Vereinigten Königreich organisiert, dann werden wir darauf keinen Einfluss haben. Deutschland muss dazu bereit sein. Ich sehe aber eine große Bereitschaft, das auch politisch hinzubekommen. Und Deswegen haben wir jetzt natürlich Wahlkampfzeit zu Beginn des nächsten Jahres. Das ist klar, da wird über viele Themen auch der Innenpolitik gestritten werden müssen. Aber die deutsche Politik wird nach dem Wahltermin sich sehr schnell organisieren müssen, sehr schnell eine neue Regierung bilden müssen, damit Deutschland wieder handlungsfähig wird. Wir brauchen gerade in der Mitte Europas ein Deutschland, was auch bereit ist, wieder Führungsverantwortung zu übernehmen. Denn der Frieden, den wir alle anstreben für die Ukraine, der kommt nicht von alleine, sondern für den muss man arbeiten. Da muss man die Ukraine hinreichend unterstützen, dass sie in einer guten Verhandlungsposition ist. Aber man muss dann natürlich auch Verhandlungen möglichst schnell auch anstreben. Und ich glaube, da sollten wir eine aktive Rolle übernehmen.
Sie haben jetzt SPD, Union und Grüne hier relativ viel Einstimmigkeit gezeigt, Herr Schmidt. Wird das kein Wahlkampfthema werden, die Ukraine? Es wird ja befürchtet von den einen, von den anderen erhofft.
Es ist für
zumindest mich klar. Der Bundeskanzler und Ihr Spitzenkandidat und Kanzlerkandidat hat diese Andeutung ja gemacht.
Das ist ja gar nicht in unserer Hand, ob es Wahlkampfthema wird oder nicht. Die deutsche Bevölkerung ist durch diesen Krieg beunruhigt. Ohne Zweifel. Und sie hat auch Grund, beunruhigt zu sein, denn ein Krieg in Europa ist eine neue Situation. Das heißt, das wird im Wahlkampf eine Rolle spielen. Die Deutschen können sich darauf verlassen, dass unter Führung von Kanzler Scholz und der SPD keine Abenteuer eingegangen werden, dass wir nicht Kriegspartei werden. Es wird keine Lieferung von Taurus geben. Und es wird weiterhin. Wollen
das, glaube ich, auch nicht, oder? Kriegspartei werden.
Ja, aber wir wollen deutlich machen. Wir wollen deutlich machen.
Das ist einfach das Problematische, was wir jetzt wieder auch von Ihnen hier erleben, dass Sie uns ja im Grunde unterstellen, bei uns wäre das anders. Das ist eben falsch.
Also, Herr Wadephul, wenn ich mir Ihren Herrn Merz anschaue, der mal ein Ultimatum stellen will mit Tauslieferung und das jetzt zurücknimmt.
Jetzt fällt die Maske.
Nein, da ist es doch besser.
Die wollen es zum Wahlkampfthema machen und das ist politisch unanständig.
Ich will nur darauf hinweisen, dass die deutsche Bevölkerung, Herr Wadephul, die deutsche Bevölkerung hat eine klare Wahl, Beständigkeit und Beharrlichkeit oder Wechselhaftigkeit von Meinung wie bei Herrn Merz. Und das ist auch Teil der Wahlentscheidung.
Dass dieser Bundeskanzler nicht in der Lage gewesen ist, politische Stabilität in Deutschland herbeizuführen. Natürlich. Aber hier
in der Frage der Unterstützung der Ukraine,
in der Frage Art und Weise zu spielen, anstatt die Einigkeit der Demokraten herzustellen,
das wäre ja schön, wenn es diese gäbe.
Aber
Herr Merz hat ja schon vier Meinungen zu dem Thema gehabt, während der Kanzler seit 3 Jahren eine hat. Und darauf können sich die Deutschen verlassen.
Ich glaube, es wird kein Wahlkampfthema, sondern es bewegt die Menschen sehr. Und die Menschen bewegt übrigens noch eine andere Frage sehr. Weil wir tun immer so, als wenn es den Krieg in der Ukraine gibt und der uns noch nicht betrifft. Aber es ist einmal, zweimal kurz angesprochen worden. Wir sind ja schon längst im Visier des Kremls. Also wenn wir uns anschauen, was gerade in der Ostsee passiert mit den durchtrennten Kabeln. Wenn wir den Hackerangriff auf den Bundestag sehen, der übrigens lange stattgefunden hat, bevor wir die erste Waffe an die Ukraine geliefert haben, dann kann ich sagen, eine Politik, die darauf hofft, dass wir uns Putins Gnade ausliefern, wie das die AfD und BSW fordern. Wer das tut, der riskiert die Sicherheit unseres Landes.
Herr Lukas, ganz kurz zum Ende der Sendung noch. Mhm. Gerhard Schröder hat ja schon mal angedeutet, man würde ihn noch brauchen, um als Fürsprecher für Deutschland bei Putin vorzusprechen. Sehen Sie die Rolle auch für Ihre Partei? Ein gutes Wort für uns einlegen wollen?
Die Rolle an die Forderung an Gerhard Schröder, meinen Sie?
Nein, dass Sie ja gute Kontakte zu Russland haben. Sie gelten als russlandnahe Partei.
Also so gute Kontakte wie der ehemalige SPD-Bundeskanzler Schröder, der quasi auf dem Schoß von Putin sitzt und noch Geld dafür bekommt, das die hat die AfD bei weitem nicht.
Einige Politiker der AfD auf diesem Schoß, zumindest was ihre Dienstreisen nach Russland angeht.
Ja, ich kann aber nicht erkennen, dass die so weit gehen würden, eine solche Verhandlungen aufzunehmen. Die erwarten wir schon von anderen Größen in dieser Welt. Wenn dann aber die Kenntnis der Umstände und der Administration auch in Moskau soweit vorhanden sind, dass man damit unterstützen kann, ist es ja nichts Schädliches. Gestatten mir Sie mir noch eine Frage an Herrn Wadephul, der ja die Zukunft der Sicherheit und der Stärke Deutschlands, wie geschieht die dann Ihrer Meinung nach, wenn jetzt das Sondervermögen ausläuft, Merz ist Bundeskanzler, wovon auszugehen ist, wie werden Sie dann diese Sicherheit bei dem fehlenden Geld sicherstellen?
Wir werden sicherlich umdisponieren müssen. Wir werden verlagern müssen. Für die Bundeswehr brauchen wir mehr Geld.
Und das ist vollkommen
klar. Wir werden aus dem sozialen Bereich etwas machen. Und vor allen Dingen brauchen wir Wachstum.
Thema Schuldenbremse.
Friedrich Merz wird für Wachstum sorgen in Deutschland und deswegen werden wir mehr Steuereinnahmen haben und damit haben wir ganz andere
Bevor Spielräume. Bevor jetzt jemand anders noch das Thema, das Wort Schuldenbremse in die Hand nimmt, muss ich die Sendung beenden. Darüber reden wir über alles, was wir hier besprochen haben, plus Schuldenbremse in den nächsten Wochen noch häufiger. Ich bedanke mich bei Agnieszka Brugger, bei Johann Wadefuhl, bei Nils Schmidt und bei Rüdiger Lukassen. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, morgen in der Phoenix-Runde Bürgerkrieg in Syrien eskaliert der Nahostkonflikt. Aktuell ist bei Phoenix der Tag mit Anja Chalet. Darin unter anderem, wir haben eine neue Landeskoalition in Sachsen, die ist perfekt. Sie ist allerdings eine oder stellt eine Minderheitsregierung dar aus CDU und SPD. Darüber, wie gesagt, in der Tag. Bleiben Sie bei uns.
Sehr perfekt.